Inforadio Podcast.
Das Schuljahr geht so langsam zu Ende. Das erste Schuljahr in Berlin mit einer neuen Schulform der Sekundarschule. Aus Hauptreal- und Gesamtschule mach eins. Nein, es soll keine Resterampe mehr geben. Das verspricht die Reform. Das Inforadio hat seit Herbst an einer Schule vor Ort überprüft, wie das vor sich ging. Und an dieser Schule sind wir jetzt auch zu Gast. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio aus der Röntgenschule in der Wildenbruchstraße. Zu Berlin-Neukölln gehöre ich, wenn auch auf der Treptower Seite. Wo ist die Reform gelungen? Wo muss weiter verändert werden? Wo lag und wo liegt es an Strukturen? Wo an anderen Rahmenbedingungen? Und was können da die Menschen, die damit zu tun haben, erreichen? Inforadio wird in der ganzen kommenden Woche dazu sich noch mal intensiv auseinandersetzen. Zum Auftakt heute also dieses Forum. Und herzlich willkommen, sage ich, dem scheidenden Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Jürgen Zöllner.
Einen schönen guten Abend.
Dem bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Sascha Steuer.
Guten Abend.
Gabriele Häuser, Inforadio-Mitarbeiterin. Sie hat das Schuljahr über hier an der Röntgenschule immer wieder die 7D beobachtet, mit Lehrern, Eltern und Schülern gesprochen.
Hallo.
Und schließlich, der Hausherr ist bei uns, Detlef Pawolek, der Direktor der Röntgenschule in der Wildenbruchstraße. Ja, nach einem Jahr, was lässt sich eigentlich schon sagen über die Sekundarschule? Wozu ist es noch zu früh? Sind Ihre Erwartungen eingetreten, Jürgen Zöllner?
Ja, das, was man heute sagen kann, glaube ich, ist so, dass wir sehr zufrieden sein können. Letzten Endes über den Erfolg wird man frühestens in 4 Jahren, wahrscheinlich erst 5, 6 Jahren etwas sagen können. Das, was man jetzt beurteilen kann, ist die grundsätzliche Akzeptanz, ist auch aus meiner Sicht die relativ geringe Anzahl von technokratischen Problemen. Es gab sicher an 2, 3 oder 4 Schulen auch mit dieser Zusammenlegung Schwierigkeiten. Das heißt, das, was in der Umsetzung beurteilbar ist, ist aus meiner Sicht gut abgelaufen. Der Erfolg der Schule muss sich zeigen, wenn der erste Jahrgang durchgewachsen ist, möglicherweise 1, 2 Jahre länger. Aber ich bin guten Mutes. Man muss auch noch einen zweiten Gesichtspunkt sehen. Ich habe Verständnis dafür, dass natürlich Eltern, wenn etwas Neues kommt, sie etwas vorsichtig sind, weil das unheimlich gut ist, dass die Eltern dieses unheimlich wichtig nehmen. Und das gibt sicher viele, die das noch beobachten wollen, ob der Ansatz des gemeinsamen Unterrichtens, sicher mit mehr Ressourcen als im Gymnasium, tatsächlich den Erfolg verspricht. Die Bewährungsprobe kommt und der Start war so, dass es eine gute Chance gibt.
Eingetretene Erwartungen, Sascha Steuer, das können ja positive sein, das können auch skeptische gewesen sein. Wie war das bei Ihnen?
Also ich bin sehr skeptisch, dass die Sekundarschule, so wie sie jetzt aufgestellt ist, erfolgreich sein wird. Ich kann mir schwer vorstellen, dass für die früheren Hauptschüler, die ja an den Hauptschulen in der Regel nur 12 in einer Klasse waren, heute in einer Klasse mit 25 Schülern besser lernen können, wenn ihnen kein konkretes Bildungsangebot gemacht wird. Wir waren deshalb sehr dafür, dass an jeder Sekundarschule auch eine Praxisklasse eingerichtet wird, die nicht mehr als 15 Schüler hat und die eine echte Verknüpfung zwischen Schule und außerunterrichtlicher Praxis in einem Unternehmen darstellt. Leider hat der Senat mit seinem Modell des dualen Lernens den Schulen alles offen gelassen. Allerdings wird nicht geschaut, welche Schule setzt welches Konzept um. Und ich glaube, dass das auch eine Frage des Profils der Schule nach außen sein wird. Nur wenn Eltern erkennen, dass sich signifikant etwas gebessert hat an dem Schulstandort, den sie früher als Hauptschule kannten, werden sie auch ihre Kinder auf diese Schule schicken. Ich glaube schon, dass es in der nächsten Legislaturperiode darum gehen muss, die Schulen in sich besser aufzustellen und eben den unterschiedlichen Schülern, die in den Klassen der Sekundarschule zusammenkommen, auch ein individuelles Bildungsangebot zu machen.
Was heißt denn in sich besser aufstellen?
Na, das ist eine unverbindliche Hülle, letztlich ein Name, den es jetzt gibt, aber es sitzen 25 Schüler in einer Klasse nebeneinander, im Übrigen so, wie sie auch 6 Jahre in der Grundschule schon nebeneinander gesessen haben und ja auch dort offensichtlich sich völlig unterschiedlich entwickelt haben und nach 6 Jahren Grundschule Schüler die Berliner Schule verlassen, die nicht lesen, nicht rechnen und nicht schreiben können. Jetzt sitzen die weiter nebeneinander. Ich glaube, jede Sekundarschule muss ein Praxislernmodell anbieten, das den einzelnen Schüler, der möglichst schnell nach der 10. Klasse die Schule verlassen will, um danach zu arbeiten, eine Ausbildung aufzunehmen, dem ein eigenes Angebot zu machen, nach dem Vorbild des produktiven Lernens, das wir bisher schon an 15 Oberschulen in Berlin hatten.
Jürgen Zöllner, wie unverbindlich ist denn das eben, was...
Da ist überhaupt nichts Unverbindliches, sondern der Ansatz ist ein anderer, dass die Verantwortung dafür, welche Art des dualen Lernens, das heißt des Verbindens eines außerschulischen Lernortes mit der Schule, in Bezug auf die immer unterschiedliche Schülerinnen und Schülerzusammensetzung die Schule wählt. Das kann man alles von oben verordnen im Gleichschritt. Das ist eine Möglichkeit. Ich bin der festen Überzeugung, nicht nur die Schülerinnen und Schüler, auch die Lehrerteams sind unterschiedlich und sie setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Und das eine mögen sie mehr und das andere weniger. Das ist nicht unverbindlich, sondern wir bieten ein Spektrum an und wir brauchen diesen Praxisbezug und das duale Lernen auch für denjenigen, wie ich immer schlagwortartig sage, der auf Schliemanns Spuren nachher Professor in Archäologie werden will. Der soll auch mal rausgehen aus der Schule und der braucht was anderes als produktives Lernen, um die Wirklichkeit des Seins kennenzulernen. Und der zweite Punkt muss ich schon sagen, natürlich ist es rein formal korrekt, wenn Herr Steuer davon spricht, dass die Rahmenbedingungen eben sich mit den 25 Schülern geändert hätten. Ja, das ist der Zumessungsberechnungsschema. Man darf nicht vergessen, dass wenn es sich um Schulen handelt, in Brennpunkt mit einem hohen Anteil an förderungsbedürftigen Schülerinnen und Schülern, dass bis zu 60-70% mehr an Lehrerwochenstunden zugewiesen werden, als die Schule braucht, um den Unterricht zu halten. Das heißt, in diesen Klassen kann eine individuelle Förderung gemacht werden. Nochmal, ich habe nicht behauptet, dass dieses schon der große Erfolg ist. Ich habe nur gesagt, das, was man jetzt beurteilen kann, in Akzeptanz und Umsetzungsproblemen, die wir haben, ist für mich so, dass ich guter Hoffnung bin und ich meine, es ist sogar gut.
Dann fragen wir mal Detlef Pawolek, wie das hier in seiner Schule aussieht mit den Möglichkeiten, die er hat, mit den Beschränkungen, die er hat.
Also wir sind ja eigentlich eine klassische Fusionsschule, zusammengesetzt aus Realschule und Hauptschule. Und wir können nach einem Jahr sagen, dass die Arbeit, so wie wir sie jetzt im Moment machen, zeitweise anstrengend ist, aber sie besitzt eine Perspektive. An Hauptschulen war es so, dass es immer ein hohes Engagement von Seiten der Lehrer gab, aber auch aus einer gewissen Not heraus. Das war eine gute Arbeit, die geleistet wurde. Sie wurde aber wiederum von der Gesellschaft nicht entsprechend gewürdigt. Mit diesem neuen Schulmodell eröffnen sich also aus unserer Sicht Perspektiven, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Und um auf den Punkt der dualen Bildung zu sprechen zu kommen, ich halte die duale Bildung für etwas ganz Zentrales in diesem neuen Sekundarschulmodell. Duale Bildung ist das Schaffen von Anschlussperspektiven. Und da ist die Praxisklasse, wenn Sie so wollen, eigentlich ein Modell, das aus der Hauptschule hervorgegangen ist, wo man all diejenigen nochmal versucht hat, am Übergang zu begleiten, die auf dem normalen Wege über das Regelschulsystem nicht zu einem ordentlichen Abschluss und Erfolg geführt werden können. All dies ist ein Auftrag der Sekundarschulen. Wenn man das vom Gesamtaufwand her betrachtet, ist das natürlich ein enormes Pensum, was man dahingehend zu leisten hat. Wenn man aber die Worte von Herrn Zöllner aufgreift und sagt, dass man durchaus sich auch dahingehend etwas Zeit nehmen muss und diese Zeit bekommt und sagt, dass man nach 4 Jahren ein Fazit sehen könnte, sagen könnte, wo man steht und die Dinge, die man über diese Zeit hinweg sich erarbeitet hat, betrachtet, glaube ich, wird man schon zu einem Ergebnis kommen und sagen können, dass gegenüber diesem alten klassischen dreigegliederten Schulmodell man mit dem Sekundarschulmodell viel weiterkommt.
Gabriele Häuser, im Gespräch mit den Schülern, den Eltern, den Lehrern, wie sehr spielte da eigentlich diese neue Schulstruktur eine Rolle oder wie sehr war das doch überlagert von anderen Problemen, die vielleicht auch da gewesen wären in der direkten Wahrnehmung, wenn es nicht zu dieser Sekundarschule gekommen wäre?
Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Also ich habe ja nur die Gruppe so erlebt, wie sie ist, zusammengewürfelt. Und da war es am Anfang so, dass niemand wusste, wer jetzt von den Schülern, Schülerinnen in der Klasse die alte Hauptschulempfehlung gehabt hat oder die Realschulempfehlung. Und alle haben das als Neuanfang, so habe ich es erlebt, empfunden. Wurde praktisch alles wieder auf Null gesetzt und es ging neu los. Und da hat man am Anfang schon auch noch gespürt, es gab so kleine gewöhnungsbedürftige Sachen, was Disziplin angeht und sowas. Das wird, nehme ich an, in den anderen Schultypen ähnlich gewesen sein. Wie das jetzt ist mit dieser großen Bandbreite, das in der Praxis umzusetzen, der Bandbreite an Interessen, an intellektuellen Fähigkeiten, das alles unter einen Hut zu kriegen, das finde ich schwierig. Also das ist echt die Herausforderung, die sich natürlich in dem alten System nicht gestellt hätte in einer Klasse. Also hier werden den Lehrern doch viele Dinge abverlangt, auf alle sich individuell einzustellen, was schon ganz schön viel ist. Da verdienen die Lehrer wirklich, also meine Bewunderung haben sie, das ist echt eine Anstrengung, so viel unter einen Hut zu bringen, ohne dass man da jetzt schon auf Gleisen sitzt, die eingefahren sind, die schon sich bewährt haben, dass man weiß, wie man das macht, immer zu jeder Unterrichtsstunde unterschiedliche Niveaustufen an Aufgaben bereitzustellen und so weiter.
So wie das Gabriele Häuser jetzt darstellt, ist das eine gewisse Form von fast schon Überforderung durch diese Bandbreite. Jürgen Zöllner, hat man zu viel auf einmal gewollt?
Also ich glaube nicht, wenn wir das in kleine Stücke zerlegt hätten, dann wäre das eine endlose Diskussion geworden. Und es ist eine Richtungsentscheidung, die offensichtlich in dieser Stadt akzeptiert wird. Und ich verstehe jetzt natürlich die Opposition, dass sie schon auf potenzielle Schwachpunkte hinweisen muss. Aber machen wir uns nichts vor, es ist das Modell der Zukunft. Das heißt, Zweigliedrigkeit einmal für diejenigen, die im kognitiv-theoretischen Bereich eben begabter sind, die 12 Jahre zum Abitur über das Gymnasium und das andere Angebot des gemeinsamen Lernens, wobei es wiederum hier nicht Beliebigkeit ist. Ich bin, glaube ich, schon in einigen Punkten einen anderen Weg hier in Berlin gegangen, als es früher der Fall war, dass ich eben nicht von oben alles vorgeschrieben habe. Also auch die Art, in der unterrichtet wird, ob man abschlussbezogene Gruppen zusammenstellt in bestimmten Fächern, überlasse ich der Schule, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es nicht ein Entweder-Oder schwarz und weiß gibt, sondern dass das Kollegenteam es wollen muss und sie sagen, okay, in Deutsch und Mathematik, dann machen wir das in einer Gruppe und wenn das hier in der Schule anders gemacht wird, dann werden sie sich anstrengen, dann werden diese das möglicherweise als Bereicherung empfinden. Ich kann mir sehr wohl Lehrer vorstellen, die jetzt froh sind, dass sie eben 4, 5 auch Blitzlerner in der Klasse haben und dass sie sich dann eher noch mit größerer Leidenschaft auch denen zuwenden, weil sie die Erfolgserlebnisse natürlich auch haben. Das ist unterschiedlich. Das produktive Lernen ist sicher eine unheimlich gute Idee. Man muss sehen, ob es mit einer heterogenen Schülerschaft in der Form noch umsetzbar ist und dann macht man es etwas anders. Das ist doch keine Schande. Und das muss jeder an seiner Stelle tun, der Politiker, der Senator, für das, was er tut und die Schulleitung, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer.
Sascha Steuer, der Senator sagte eben, eigentlich hat es keine Alternative gegeben zu dieser neuen Zweigliedrigkeit. Die Union hat sich da lange doch auch gegen zu verhalten. Es gibt jetzt sozusagen die große Übereinstimmung, dass man sagt, ja, das ist auch der richtige Weg. Das sehen wir auch so.
Ich habe das auch vor der Reform gesagt, dass eine Schule, auf die nur noch 7% der Schüler gehen und die auch nicht bewusst ausgewählt wird, sondern dass die Schüler sind, die an anderen Schulen nicht angenommen werden oder deren Eltern die Schulstruktur gar nicht verstanden haben und deshalb ihre Kinder an der Schule anmelden, die zu der Grundschulempfehlung passt, dass eine solche Schule mit nur 7% der schlechtesten Schüler überhaupt nicht funktionieren kann, stand völlig außer Frage. Deshalb haben auch wir ein Modell vorgelegt, dass ein Abschaffen der Hauptschule und ein Zusammenführen der anderen Schulformen unter einem Dach zum Ziel gehabt hat. Aber man kann es sich nicht so einfach machen wie Herr Zöllner und sagen, weil das nun offensichtlich notwendig war, die Hauptschule abzuschaffen und zu einer neuen zweigliedrigen Schulstruktur zu kommen. Deshalb ist auch die Sekundarschule, so wie er sie konzipiert hat, gut. Das ist ja Unsinn. Und wir waren sehr dafür, dass alle Schulen ein Jahr später, als es dann letztlich gekommen ist, gemeinsam starten in diese neue Struktur und damit den Schulen, die dann Sekundarschulen werden, damit die Möglichkeit geben, zunächst ihr Schulprofil zu entwickeln, damit nach außen zu gehen und dafür zu werben, ein Qualitätsmanagement dafür aufzusetzen und dann den Eltern zu sagen, so sieht das neue Schulprofil aus. So kamen wir in die Situation, dass die Sekundarschule startete und 14 Tage später die Eltern ihre Kinder anmelden mussten und jetzt sozusagen danach erst begonnen wird, das Profil der jeweiligen Schule zu entwickeln. Ich hielt das nicht für gut. Nun muss man mit der neuen Situation leben und sozusagen das Zusammenführen der Schulen gleichzeitig mit der Entwicklung des Schulprofils und des Qualitätsmanagements organisieren. So müssen wir jetzt leider die Situation zur Kenntnis nehmen.
Ich weiß, Jürgen Zöllner will darauf antworten, aber wir machen kurz eine Nachrichtenunterbrechung und sind gleich wieder da. Das Forum im Inforadio heute aus der Röntgenschule in der Wildenbruchstraße. Herzlich willkommen. Das Thema ist die Sekundarschule. Wir haben eben von Sascha Steuer gehört, wir hätten vielleicht ein Jahr warten sollen, besser vorbereiten. Jürgen Zöllner, wie holter die Polter war es denn?
Sehen Sie, es ist ja gar nicht so, dass ich immer sage, was Steuer sagt oder die Opposition so falsch ist. Es weiß doch jeder in dieser Stadt, dass ich gar nicht die Eile gehabt habe. Ich habe ja den Vorschlag gemacht, es ein Jahr später zu machen. Und es war die Schule im wahrsten Sinne des Wortes. Es waren die Schulleiter, die zu mir gekommen sind und haben gesagt, ja, Sie haben recht, es muss passieren, aber tun Sie uns einen Gefallen, machen Sie es gleich und machen es nicht auf den langen Weg. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir für diejenigen, die es gleich machen wollen, erlauben wir es und die anderen setzen dann ein Jahr später um. Es ist mir noch ein Gesichtspunkt wichtig. Natürlich war die alte Hauptschule ein wichtiger Grund, dass was passiert. Aber wir reden nicht von einer Schulform, die 7% hat. Sondern wir reden von einer Schulform jetzt, in der mehr als 50% der Schülerinnen und Schüler gehen. Und zwar in allen Leistungsbereichen. Und offensichtlich mit einer, ich will das gar nicht überinterpretieren, was sich in diesem Schuljahr zum ersten Mal getan hat, mit einer beachtlichen Akzeptanz. Und es sind nicht nur die Eltern, die kein Interesse daran haben, sondern gerade auch bildungsengagierte Eltern, die ihre Kinder auf diese Schulform schicken, ohne dass es irgendeinen Druck oder Zwang oder wie auch immer von außen gab, geschweige denn von dem Senator, haben wir dieses Jahr prozentual weniger Anmeldungen an das Gymnasium. Das ist nicht gegen das Gymnasium, sondern das ist meiner Meinung nach ein Beweis dafür, dass weit über die Gruppe hinaus, von der Herr Steuer spricht, mit den 7%, eine hohe Akzeptanz für diese Form des Lernens, sicher auch in der Kombination mit der Möglichkeit, in 13 Jahren Abitur zu machen und ähnliche Dinge mehr. Es sind immer Gesamtpakete.
Also für die, die jetzt nicht genau in der Schulpolitik drin sind, in 13 Jahren über die Sekundarschule statt in 12 Jahren über das Gymnasium.
Richtig.
Detlef Pawolek, wie war das mit der Geschwindigkeit? Sie haben ja gleich mehrere Probleme hier gehabt. Also es gibt ja Sekundarschulen, die waren früher Hauptschulen und es gibt Sekundarschulen, die waren früher Realschulen. Bei Ihnen sind eine Realschule und eine Hauptschule zusammengekommen in ein neues Gebäude, das im Laufe dieser Schulzeit immer noch renoviert worden ist. Wie sehr haben Sie diese Geschwindigkeit verdammt? Wie sehr sagten Sie, nein, das ist auch ein produktives Chaos, weil hier tatsächlich was Neues entsteht?
Also die Geschwindigkeit richtig verdammt habe ich nie. Manchmal war es so, dass es also wirklich sehr schnell war, aber man hatte gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Man versuchte einfach mit der Situation klarzukommen und in dem, wie Sie das sagen, so in der Anfangsphase, als die Maler noch die Türen strichen und wir schon dabei waren, die ersten Schüler reinzuführen, versuchte man ein wenig mit dem Chaos umzugehen. Aber das ist so. Na gut, dann, ich sag's mal ein bisschen plakativ, dann macht die Mensa eben 2 Tage später auf. Aber dann machen wir es richtig auf und dann müssen wir jetzt nicht versuchen, über Bauschutt zu krabbeln, um an den Teller zu kommen. Also es ist auch zum Beispiel daran zu sehen, wie chaotisch oder hektisch es ist. Ich habe in diesem Jahr, ich habe im Kalender im Vorgriff auf diese Sendung mal nachgeguckt. Ich habe in diesem Schuljahr bereits 260 Termine drinstehen. Das ist eine Menge von ca. 1,6 bis 1,8 Termine, feste Termine unterschiedlicher Länge pro Tag. Das zeigt einfach, auf wie vielen Feldern man gleichzeitig tätig sein muss. Aber ich kann schon sagen, das ist nichts, was mir den Spaß verdirbt. Nun will ich die Sache nicht allzu rosig reden und sagen, dass das alles überhaupt kein Problem ist. Natürlich sind die Kollegen in einem ganz besonderen Maße gefordert. Und das führt schon dazu, dass man hin und wieder darüber nachdenkt und sagt, ist das jetzt nun eigentlich das, was wir uns darunter vorgestellt haben? Aber auch da ist zu beobachten, dass innerhalb eines Schuljahres die Meinung dahin geht, der gebundene Ganztag wäre eigentlich vielleicht doch nicht der richtige Weg. Wir sollten einen offenen machen. Dann wird eine Befragung bei den Schülern durchgeführt und der Eindruck täuscht und die Schüler sagen, nee, sie finden das gebundene ganz gut und man rudert wieder zurück. Das heißt, wenn man sich jeder kleinen Schwankung sozusagen hingeben würde, dann kommt man nicht weiter. Also man muss gewisse Dinge aushalten, man muss sie ertragen und man muss dann zu gegebener Zeit durchaus mal ein Resümee ziehen und sagen, befinden wir uns noch auf dem richtigen Weg oder sind wir stur und verrennen wir uns? Ja. Und zu dem, was Herr Steuer sagte, dies ist in der Praxis in Schule so nicht machbar. Also wenn jemand gesagt hätte, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit und bereitet euch vor und erstellt ein Profil, das hätte nie funktioniert. Jeder arbeitet nach seiner bewährten Art weiter. Man würde sich zusammensetzen. Man hätte überhaupt nicht die Möglichkeit, etwas vorzubereiten, wenn man sich nicht in dieser Situation befindet.
Sie dürfen gerne sofort intervenieren, Herr Steuer.
Ja, das ist unprofessionell. Da würde jedes Unternehmen pleite gehen, wenn man Innovationen und Veränderungen eines Unternehmens so im laufenden Betrieb und mal guckt, was dabei rauskommt. Also es tut mir leid, aber es muss schon möglich sein, innerhalb eines Jahres mit Gremienbeteiligung ein Schulprofil zu entwickeln und dann damit zu starten und dass nicht während der Bauarbeiten die Schüler reingebracht werden, der Lehrer sich noch das Unterrichtskonzept überlegt, der Unterricht ausfällt, weil sowieso zu wenig Lehrer da sind und sie mal gucken, was dabei rauskommt. Also es tut mir leid, es ist einfach unprofessionell.
Also dann mache ich jetzt auch noch mal eine Zwischenbemerkung, damit man den Realismus auch von Politik und Schulpolitik sieht. Das ist ja nicht ein beliebiges Jahr. Nicht jeder weiß doch, dass wir in diesem Jahr Wahl haben. So, und jetzt stelle man sich die Situation vor, dass die Entscheidung zwar gefallen ist, aber im Grunde genommen bei vielen ein Unsicherheitsfaktor immensen Ausmaßes geherrscht hätte, ob es nach der Wahl dann tatsächlich kommen wird, was jetzt gerade beschlossen ist und erst in der nächsten Legislaturperiode eingerichtet werden sollte. Und noch ein Wort zu den Positionierungen. Soweit ich das verstehe, haben Sie ja eine leicht abweichende Position, soweit ich Sie die jetzt mitbekomme, die Bundes-CDU zu dieser Frage hat. Ich habe den Eindruck, es läuft auf eine unheimlich breite Akzeptanz dieses Grundansatzes raus. Ich darf Ihnen versichern, das, was die Bundes-CDU vorschlägt, ist im Wesentlichen das, was wir hier machen, bis auf den einen Punkt, dass Sie der zweiten Schulart eben nicht einen eigenständigen Weg zum Abitur eröffnen. Damit wird die Glaubwürdigkeit andersartig, aber gleichwertig natürlich unterlaufen. Und ich bin mir sicher, auch die CDU wird vielleicht in 3 oder 5 Jahren diesen Weg gehen, dieser zweiten Schulart, die sie jetzt allgemein auch propagiert, auch die Möglichkeit des Abiturs zu eröffnen.
Mit der Akzeptanz, da würde ich Gabriele Häuser fragen, wenn wir nicht nur diese Schule uns anschauen, sondern darüber hinausschauen. Der Run auf die Gymnasien, um noch schnell reinzukommen, hat nicht stattgefunden. Die Angst vor der Sekundarschule war nicht da. Ist das jetzt sozusagen ein Durchschnittswert und man muss dann wieder sozusagen jede Schule einzeln anschauen? Was haben Sie da erfahren, was Bedenken, was Vorfreude auf diese Schulform angeht?
Also ich glaube, es ist schon abhängig davon, wo die Schule ist, was sie für eine Geschichte hatte. Also eine ehemalige Hauptschule, die aus sich Sekundarschule geworden ist, die hat nicht den Run wie eine, sagen wir mal, gut funktionierende Gesamtschule, die das schon im Prinzip seit Jahrzehnten gemacht hat. Das zeigen ja auch die Anmeldezahlen und die zeigen übrigens auch, dass diesmal sehr viele Eltern sich für die Sekundarschule entschieden haben, deren Kinder einen guten Notendurchschnitt hatten. Also es gibt ja Sekundarschulen, die mit 3 schon gesagt haben, okay, was schlechter ist, können wir schon nicht mehr nehmen. Ich meine, da kann man sich fragen, ob das die ideale Zusammensetzung dann für diese Schule ist. Es gibt Schulen, die machen nach wie vor Quoten, was ja vielleicht auch ganz sinnvoll ist, wenn man eine Mischung haben möchte. Aber ich glaube, die Akzeptanz von der Idee her, die ist schon auch bei Eltern, die Interesse an der Bildung ihrer Kinder haben, da. Eben dieses 13-jährige Modell finde ich interessant, auch aus Sicht einer Mutter, sage ich mal, habe ich mir selber die Frage auch gestellt, was ist das Beste für mein Kind? Soll das in der überfüllten Gymnasialklasse sich durchschleppen oder vielleicht in einer etwas kleineren Klasse einer guten Sekundarschule? Aber da hängt es dann eben davon ab, dass die Theorie mit der Praxis übereinstimmt, dass es wirklich auch gut umgesetzt wird. Und eine Beobachtung wollte ich gerne noch mal sagen. Ich habe ja am Anfang mit den Schülern hier viel gesprochen, wie sie dieses Provisorium erleben, ob sie das stört. Und das hat die überhaupt nicht gestört. Also die fanden, das war eben so und sind damit klargekommen. Den Betroffenen selber, glaube ich, also den Schülern und Schülerinnen, hat das noch am wenigsten ausgemacht.
Dieser Punkt, dass möglicherweise Gymnasium empfohlene Schüler sich dann doch für Sekundarschule oder ihre Eltern sich für die Sekundarschule entscheiden, dass wir plötzlich an manchen Stellen bis hin zum Notendurchschnitt 2,3 haben. Besteht da möglicherweise eine Gefahr, dass wir unter dem Dach eines gemeinsamen Namens jetzt plötzlich doch wieder so eine Sekundarschule A kriegen und eine Sekundarschule B und dass es dann, jeder guckt dann nach dem Ranking, wo steht diese Schule in meinem Bezirk und dann möglicherweise alte Ungleichgewichte plötzlich, die es früher eben zwischen Real- und Hauptschule gab, nun auf diese Art und Weise nur nicht ganz so durchsichtig wieder gibt? Und was kann man da dagegen machen?
Ja, die Gefahr besteht. Es ist nicht nur eine Gefahr, es ist Realität. Habe ich nie einen Hehl daraus gemacht. Übrigens, dasselbe Phänomen haben wir bei Gymnasien. Ich darf Ihnen sagen, das Leistungsspektrum der Gymnasien in Berlin ist riesig. Und ich frage mich tatsächlich, ob nicht im Sinne der Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schüler einige Gymnasien sich überlegen könnten, ob sie nicht Sekundarschule werden. Weil die Rahmenbedingungen sicher zur individuellen Förderung bei förderungsbedürftigen Schülerinnen und Schülern eben günstiger sind. Dasselbe werden wir auch im Bereich der Sekundarschule haben. So, und jetzt muss man dieses in Ruhe beobachten. Und wie auch wenn man keine Schulreform macht, immer wieder Schulen neu eröffnet werden und geschlossen werden, gehe ich davon aus, das wird auch ein lebendiges Berliner Schulsystem geben mit wechselnden Positionierungen.
Detlef Pawolek, wenn wir jetzt gehört haben, die große Freiheit der Gestaltung liegt in den Schulen, die können ihr Profil schärfen. Was heißt das jetzt beispielsweise für die Röntgenschule? Wo möchten Sie Ihr Profil hinschärfen? Sie können ja nicht sozusagen jedes Jahr neu gucken, aha, das sind die Stärken, das sind die Schwächen eines Jahrgangs. Also dieses Jahr heißt das Label, wir sind stark in den im Bereich der MINT-Fächer. Das nächste Jahr ist, wir sind stark im Bereich von Sport, wir sind stark in musischen Dingen oder was auch immer. Also Sie müssen ja da auch eine Kontinuität entwickeln. Wo denken Sie da hin?
Das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, die uns bevorsteht in den nächsten Jahren. Ich würde das sehr stark davon abhängig machen, welche Schüler wir bekommen. Es bringt nichts, wenn wir uns als Lehrer entscheiden, der Schule per se ein Profil zu geben, was uns gefällt. Wir müssen also sehen, was für Schüler haben wir, was für Neigungen haben diese Schüler, um dann entsprechend auch dieses Profil entwickeln zu können, weil wir machen es nun mal für die Schüler und nicht für uns. Da wir hier in Neukölln und nicht in Hermsdorf und Lübars arbeiten, denke ich, wird der Bereich der dualen Bildung weiterhin einen hohen Stellenwert haben. Die duale Bildung hatte bereits an der Röntgen-Realschule, aber auch an der Kurt-Löwenstein-Hauptschule einen hohen Stellenwert. Die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und die Kontakte, die wir jetzt geknüpft haben, kürzlich mit Vattenfall, schon seit etwas längerem mit der Deutschen Bahn, mit der Telekom sind wir im Gespräch, zielen darauf hin, was ich vorhin sagte, dass wir diesen Übergang, der aus unserer Sicht im Berliner Schulsystem noch zu ungenügend begleitet wird, ziehen wir darauf ab, genau diese Übergänge dahingehend vorzubereiten, dass nicht in Form von Schienen, aber schon, ich würde es mal grob nennen, Leitplanken da sind, an denen die Schüler sich orientieren können, wo sie die Unterstützung von uns bekommen, um im Beruf, in der Arbeit zu bestehen, die sie aufgrund des Elternhauses nicht haben. Also ein Bereich wird sicherlich die duale Bildung sein. Ein weiterer Bereich, den ich mir sehr gut vorstellen kann, wird der Bereich der kulturellen Bildung sein. Auch in diesem hatte die Röntgenschule und die Kurt-Löwenstein-Schule bereits schon in der Vergangenheit zahlreiche Kontakte. Wir haben durch Workshops, Projekte auch die Schüler in diesem Bereich mitgenommen, haben durch den wiederholten ersten Preis jetzt auf dem Karneval der Kulturen auch die Bestätigung dafür, wozu unsere Schüler, wenn man sie lässt, in der Lage sind. Und diesen Weg, den würde ich gemeinsam mit dem Kollegium gerne weiter beschreiten.
Gabriele Häuser, diese Profilierung einer jeweiligen Schule. Wie stark ist das bei den Eltern oder auch bei den Schülern selber überhaupt im Blick?
Das hängt natürlich auch von Schule zu Schule ab. Es ist unterschiedlich. Es gibt Schulen, die nehmen gezielt schon für bestimmte Fachrichtungen auf, Sportinteressierte. Oder es gibt auch welche, die haben, sagen wir mal, sechszügige Angebote. Da muss man sich verbindlich festlegen. Ich mache die Kunstklasse, ich mache die Sprachklasse, ich mache die naturwissenschaftliche Klasse. Sowas, so ein Modell gibt es. Es gibt andere, ja, die haben das breit gefächerte Angebot und man kann in Arbeitsgemeinschaften irgendwie seine speziellen Neigungen dann vertiefen. Die Schüler, ja, die haben natürlich bestimmte Interessen. die sich mit den angebotenen AGs dann decken sollten. Sonst haben sie nämlich keine Lust, daran teilzunehmen. Ich fand es hier sehr interessant. Hier gab es die AG an der Schule Stadterkundung, Stadtraumerkundung, glaube ich, heißt es. Das fanden die Schüler gar nicht so toll. Ich würde erst mal annehmen, ist doch mal interessant, dass ich was lerne über meine Stadt, über andere Bezirke. Aber das Interesse war nicht da. Also da, glaube ich, liegt es auch an den Schülern, an den Eltern, wie sie die Kinder gefördert haben, breit gefächerte Interessen zu haben. Da gibt es, glaube ich, große Unterschiede.
Und da ist man dann plötzlich dabei, dass die Schule ja nicht alleine alle Aufgaben übernehmen kann, die sozusagen an gesellschaftlichen Herausforderungen anstehen. Sascha Steuer.
Ich würde gerne nochmal auf die Frage besonders guter und besonders schlechter Sekundarschulen zurückkommen. Ich wundere mich, dass Herr Zöllner das gut findet oder logisch findet, dass sich das so aufgliedern wird in besonders gute, die sehr nachgefragt sind, und besonders schlechte. Wir haben ja Sekundarschulen, da gibt es 14 Anmeldungen und 70 Schüler werden zwangszugewiesen. Wir haben andere Sekundarschulen, da gibt es auf 150 Plätze 400 Anmeldungen. Nur wenn die besseren Sekundarschulen alle ihre Schüler nach dem Notenschnitt der Grundschule in der Zukunft auswählen dürfen, dann bekommen wir in Berlin in der Praxis ein dreigliedriges Schulsystem in Reinkultur, wie es das bisher nur in Bayern und Baden-Württemberg gibt. Dann haben wir nämlich 40% der Schüler an den Gymnasien und dann haben wir die Hälfte der Sekundarschüler, die alle an, weil über nachgefragt, nach dem Auswahlverfahren des Notenschnitts an die Sekundarschulen kommen, und die andere Hälfte der Sekundarschulen bekommt dann die Schüler, die schlechtere Noten haben. So eine reine und klare Aufteilung in drei Schülergruppen hat es bisher in Berlin nicht gegeben, denn früher waren die Realschulen und Gesamtschulen viel stärker durchmischt, als jetzt eine Durchmischung an den guten Sekundarschulen droht. Und deshalb kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, also, dass Herr Zöllner genau diese Entwicklung positiv findet. Ich wundere mich darüber sehr.
Ich wundere mich auch. Hinter dieser Interpretation muss ein hohes Maß an Wille zum Missverständnis sein, Herr Steuer. Ich habe nur realistisch gesagt, dass wie im Gymnasialbereich sich auch ein Spektrum in der Sekundarschule herausstellen wird. Das hat mit der von Ihnen geschilderten Dreigliedrigkeit, die dann angeblich entstehen würde, überhaupt nichts zu tun. Zweiter Punkt in dem Zusammenhang, muss ich auch ein bisschen lächeln. Es ist ja gar nicht möglich. Wir haben ja die Tatsache, dass bei Übernachfrage in jedem Falle 30% verlost werden. Übrigens hat mir das dann auch, obwohl mir das Losen ja über lange Zeit viel Schwierigkeiten gemacht hat, dann doch ein Lächeln abgerungen. Dieselben, die versucht haben, dieses um jeden Preis zu verhindern, sind dieselben Institutionen, die in der Schule was zu tun haben, wie der Landeselternausschuss, erwarten jetzt, dass wir den Losanteil erhöht. Da sieht man, es war wohl gar nicht so dumm, dass das Parlament gesagt hat, es muss auch neben der Auswahlmöglichkeit die Möglichkeit geben, dass jeder eine Chance hat. Übrigens bin ich davon überzeugt, dass die Akzeptanz in Berlin für diese Art der Schulform damit zusammenhängt, dass jeder weiß, ich kann nicht sicher sein, dass ich auf meine Wunschschule komme. Aber ich habe wenigstens noch eine Chance.
Nur damit wir mal die Größenordnung wissen, im kommenden Schuljahr werden 26.800 Schüler in den 7. Klassen sein. Und wenn ich das richtig gelesen habe, sind 4.000 nicht bei der Schule angenommen worden, wo sie eigentlich hin wollten. Wir machen kurz nochmal Nachrichten und dann sind wir wieder hier. Ein Jahr Sekundarschule, das Forum im Inforadio aus der Röntgenschule in Berlin mit Senator Jürgen Zöllner, dem CDU-Abgeordneten Sascha Steuer, dem Schulleiter Detlef Pawolek und meiner Inforadio-Redaktionskollegin Gabriele Häuser. Wir befinden uns hier auf Treptower Gebiet, je nach Sichtweise gleich hinter oder gleich vor der ehemaligen Mauer. Es handelt sich aber um eine Schule, die der Bezirk Neukölln verantwortet. Deshalb mal ganz kurz gefragt, gibt es neben den großen landesweiten Themen auch möglicherweise bezirkliche Eigenheiten, bezirkliche Konkurrenz?
Worunter man im Bezirk Neukölln sicherlich ein Stück weit leidet, ist, dass der Bezirk als solches einfach ein schlechtes Image hat. Und das hat natürlich in der jetzigen Situation zur Folge, dass die wenigen, sage ich jetzt, ich betone das, die wenigen Lehrer, die im Moment auf dem Markt zur Verfügung stehen, den Korb groß und reich vor sich finden und entscheiden können, zu welcher Schule sie gehen. Sie können sich vorstellen, dass eine Neuköllner Schule eben genauso junge Lehrer benötigt wie in Lübars. Aber der Lehrer, wenn er die Auswahl hat, sich unter Umständen natürlich für Liebe Ass entscheidet und sagt, ich nehme den Fahrweg in Kauf, aber ich weiß, ich finde dort doch sehr harmonische Bedingungen vor, die mich nicht gerade in meiner Anfangsphase so stark fordern.
Also dieser Generationswechsel, den man natürlich auch im Lehrerkollegium braucht. Sie haben mir geschrieben, das Durchschnittsalter bei Ihnen läge bei 55,6 Jahren. Ich habe mich erstmal ein bisschen gestutzt. Das sind natürlich jetzt alles erfahrene Lehrer, aber der Generationswechsel ist dann sehr schwer, sozusagen aus eigener Kraft hinzubekommen. Und sozusagen dirigistisch will es das Land Berlin ja nicht machen, dass es sagt, so jetzt die alle 25-jährigen oder alle 30-jährigen Lehrer müssen jetzt mindestens ein Jahr in Neukölln leben.
Ja, es ist ein Problem. Ich habe auch kein Patentrezept. Das geht nur über positive Anreizstrukturen. Wir wissen alle, dass das im öffentlichen Dienst nicht so einfach ist. Wir werden in vielen Fächern bundesweit einen Mangel an Lehrern haben in der Zukunft. Und dann gehen die woanders hin und sagen, ich lasse mich doch nicht in Berlin da auf eine Schule versetzen, wo ich nicht hin will. Und dann gehe ich eben nach Brandenburg oder ich gehe nach Nordrhein-Westfalen oder Hamburg.
Problem ist ja hausgemacht in Berlin. In der Zeit, in der Herr Zöllner Verantwortung trägt für die Berliner Schulen, sind 1.300 Lehrer weniger in den Berliner Schulen als vorher. Überall gibt es eklatanten Lehrermangel. Er hat sein Versprechen nicht wahrmachen können, dass die Schulen mit 100% Lehrern ausgestattet werden. Und dieser dauerhafte Lehrermangel führt natürlich dazu, dass die anderen Kollegen mehr arbeiten müssen, um die Arbeit aufzufangen. Wir haben übrigens eine denkwürdige Sitzung des Brandenburgischen Bildungsausschusses mit dem Berliner Bildungsausschuss zusammen gehabt, wo der damalige Bildungsminister von Brandenburg gesagt hat, er hat ein ähnliches Problem wie wir in den Brennpunktkiezen, hat er in der Uckermark, um dort Lehrer zu finden. Und deshalb würde er nie auf die Idee kommen, die Lehrer nicht zu verbeamten, so wie Berlin das gemacht hat. Dann wäre es gleich völlig aussichtslos, dort Kollegen zu finden. Und ich bin im Übrigen sehr dafür und habe das in einem Programm in der letzten Woche auch vorgestellt, dass die schwächeren Schulen in Berlin mit 103% Lehrkräften ausgestattet werden. Zunächst für einen Zeitraum für drei Jahre, um zu schauen, ob sich mit einem Gesamtbündel von Maßnahmen, wo das nur eine Maßnahme ist, diese bessere Ausstattung etwas zum Besseren bewegen lässt. Aber dadurch wird natürlich auch die Arbeitsbelastung insgesamt weniger und das Kollegium hat auch mehr Zeit für Qualitätsentwicklung und Profilbildung.
Jürgen Zöllner, ganz kurz zu der Frage, brauchen wir eine Verbeamtungswelle?
Wir brauchen keine. Es wird aber nicht bestritten, dass es ein Problem ist. Deswegen zahlen wir in der Größenordnung bis zu 1.200 Euro mehr. Soweit mir es bei den jetzigen Einstellungszyklus beschrieben worden ist, wird es uns gelingen, viele hochqualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen. Ich muss aber noch einen Satz sagen, Herr Steuer, das ist unter Ihrem Niveau, was Sie eben gemacht haben. Sie wissen genau, dass ich nie gesagt habe, dass jede Schule 100% hat, weil das überhaupt nicht erreichbar ist, denn der Lehrer lässt sich nicht physisch teilen mit den Oberarmen in der Schule und in der anderen Schule. Es wird immer Abweichungen von dem Mittelwert geben und der Mittelwert ist erreicht. Zweitens ist Ihre Aussage 103% in Brennpunktschulen. Und das wissen Sie, ist im Grunde genommen Schall und Rauch, denn das sagt überhaupt nichts. Die 100% besagen nämlich nur, die Ausstattung erfolgt nach den Richtlinien. Das kann für dieselbe Schulart, integrierte Sekundarschule, in einem Bezirk bedeuten, dass sie nur 10 oder 15% mehr Lehrerwochenstunden hat, als sie zu unterrichten hat. Dieselben 100% können aber bedeuten, dass in einem Problemkiez die Schule 60, 70% mehr an Lehrerwochenstunden hat. Genau das findet in Berlin statt, als sie Unterrichtsstunden zu halten hat. Und jetzt nochmal zu Ihren weniger Lehrerinnen und Lehrern. Sie vergessen, dass natürlich die Zahl der Schülerinnen und Schüler in dem gleichen Zeitraum überproportional gesunken ist. Da gibt es auch einen ganz offenen Maßstab. Das ist die Schüler-Lehrer-Relation. Und die Schüler-Lehrer-Relation ist in Berlin nicht schlechter geworden, sondern sie ist in meiner Verantwortungszeit besser geworden.
Ich schaue noch mal hier in den Raum. Es haben einige Leute mitgeschrieben, wie sich das in einer Schule gehört. Wir wollten nicht nur Stillarbeit hier machen, wir wollten tatsächlich.
Ich möchte eine Frage vorab stellen, bevor ich sage, warum ich sie stelle. Ich möchte die Lehrer fragen, wofür bilden Sie aus? Was ist Ihr Ausbildungsziel?
Na, ich kann jetzt schlecht für die Lehrer sprechen. Also wenn, dann muss ich schon aus meiner persönlichen Perspektive heraus sprechen. Natürlich steht immer die Wissensvermittlung im Vordergrund. Was aber in einem viel stärkeren Maße noch hinzugekommen ist, sind aus meiner Sicht zwei Komponenten. Das ist das, was man so weitläufig mit Kompetenzen beschreibt. Das heißt, Fähigkeiten, sich Dinge anzueignen, damit umzugehen, also sozusagen Niveaustufen zu entwickeln. Und als dritten Aspekt, da kann ich aber eben auch nur für unsere Schule in unserem Einzugsbereich sprechen, ist letztlich das soziale Verhalten. Das ist die Haltung, das ist die Einstellung, das sind die Werte. Und dass man den Jugendlichen die Gelegenheit gibt, in ihrer Heimat, in der sie ja hier leben, auch anzukommen und sich wirklich zu integrieren. Also um das auf den Punkt zu bringen, Wissen ja, aber nicht mehr ausschließlich und nicht mehr alleine.
Dann möchte ich mich jetzt mal ein bisschen outen. Insofern, ich bin hier, weil ich zurzeit gerade einen Bewerbermarathon im Unternehmen habe für unseren zukünftigen Auszubildenden. Und meine Erkenntnis ist, dass ich erschrecke über ein ja noch nicht mal Mindestmaß an den notwendigen Dingen, und es zieht sich durch jeden Schulzweig durch, und ich will hier nicht meckern, sondern ich will einfach nur sagen, es ist irrsinnig schwierig, das, was man grundsätzlich erwartet von der Schule, dass das auch ein Schüler mitbringt. Wir hatten gerade jetzt in Brandenburg zum Tag der Ausbildung, und dieser Tag der Ausbildung, der hat ja ausgerufen, auch die, die nicht vordergründig die große Nummer eins sind oder die großen Meister in der Schule sind, sollen eine Chance haben. Sollen sie haben, aber selbst Abiturienten mit einer 4 in Deutsch oder einer 5 in Mathe ist keine Grundlage für eine berufliche Ausbildung. Es sind sehr, sehr nette Leute drunter, sehr nette Bewerber drunter. Es macht Spaß, mit den jungen Leuten zu arbeiten, nur sie brauchen eben auch noch mal eine ganze Zeit beim Anfang ihrer Lehre, um überhaupt in eine gewisse Richtung zu kommen.
Gut, da würde ich gerne persönlich noch mal darauf antworten. Ich bin von meiner Sozialisation her über den zweiten Bildungsweg gekommen. Und ich habe 1977 die Realschule verlassen und bin dann über die Arbeitsagentur vermittelt worden, habe eine Lehrstelle bekommen. Ich kann mich von daher noch sehr gut daran erinnern, dass das, was Sie sagen, in ungekürzter Weise damals genauso gesagt wurde. Wenn ich zurückblicke, wie ich mit 16 die Schule verlassen habe und in die Ausbildung gegangen bin und mich da verhalten habe, ich dachte ja immer, ich habe die Sachen im Griff. Aber ich denke, ein Außenstehender hätte sich so manchmal auch die Frage gestellt, ob er noch alle beisammen hat. Und ich finde, dass man den Jugendlichen auch in diesem Abschnitt eigentlich mehr Zeit geben sollte und nicht erwarten kann, dass Kinder, die das 16. und 17. Lebensjahr vollendet haben, schon diese Bereitschaft und dieses Engagement besitzen, was Sie und ich besitzen. Also da würde ich einfach mal um etwas mehr Nachsicht bitten.
Mein Name ist Thomas Seifert, ich komme von der Julius-Leber-Schule in Tegel. Auch eine ehemalige Hauptschule, heute Sekundarschule. Ich glaube auch, dass die Schülerinnen und Schüler heute im Vergleich zu unserer Zeit, als wir in dem Alter waren, mit deutlich mehr Defiziten in die Schule kommen, als das vor 30 Jahren noch war. Wir haben es in den Hauptschulen immer an der Elternarbeit gemerkt, dass wir eine Elternschaft hatten, die völlig schulfern, bildungsfern, wie wir heute so gerne sagen, war. Und die im Grunde genommen ihre Kinder hat aufwachsen lassen, ohne sich weiter drum zu kümmern. Deswegen haben wir schon vor 15 Jahren gesagt, eigentlich als Hauptschule, wir sind am Ende. Und die Schulreform war für uns sozusagen eine Steilvorlage, und wir genießen sie auch an der Stelle insofern, dass wir in dem neuen siebten Jahrgang, den wir jetzt hatten, dass die Schüler sehr wohl an die Sekundarschule mit einer ganz anderen Einstellung kamen. Die Stigmatisierung Hauptschule war erstmal weg. 26 Schüler in einer Klasse, völlig unterschiedlicher Herkunft, aus 18 Grundschulen zusammengewürfelt. Das ist eine wahnsinnige Aufgabe. Und ich sage auch trotzdem, diese Reform ist der richtige Schritt. Es liegt aber auch daran, dass Politik vorgibt, dass die Reform gelingen kann, in Form von Klassenfrequenzsenkungen, in Form von Personal. Und das nächste Problem ist das Raumproblem an vielen Schulen. Eine Ganztagsschule braucht vor allen Dingen Räume, die außerhalb des Lernortes sind, um dort außerschulisch arbeiten zu können, um Freizeit zu verleben. Wenn die Schüler bis 16 Uhr in der Schule sein müssen, dann müssen sie auch ein Umfeld haben, das sie dafür benötigen.
Der wichtige Hinweis: mit der Einführung der Sekundarschule haben sich nicht alle Probleme aufgelöst. schon gar nicht das Problem, dass man viel früher anfangen muss zu schauen, wie man diese extreme Ausdifferenzierung von Kenntnissen, von Fähigkeiten steuert.
Ich meine, die Sekundarschule muss ja letztlich mit den Schülern umgehen, die die Grundschule nach 6 Schuljahren ihnen überwiesen hat, beziehungsweise die auch die Grundschule von den Kitas und den Eltern wiederum bekommen hat. Deshalb glaube ich, muss man viel früher ansetzen, denn die Defizite, die vor Schuleintritt vorhanden sind, im Elternhaus entstehen, in der Kita nicht behoben werden können oder in den ersten Grundschuljahren, die trägt ein Schüler ja mit sich weiter durch das ganze Schulleben. Und man kann nicht erwarten, dass die Oberschulen die Defizite ausgleichen, die eben am Anfang entstanden sind. Deshalb sind wir sehr dafür, gerade bei dem Thema Kinder mit Migrationshintergrund hier viel früher anzusetzen, die in einen verpflichtenden Sprachunterricht vor Schuleintritt zu geben, der sie letztlich befähigt, schon von der ersten Klasse an dem Schulunterricht auch zu folgen. Wir haben ja schon 95% der Kinder, die in die Kita gehen, aber die Kita ist noch nicht gut genug, ist noch nicht Bildungseinrichtung genug, um die Kinder auf die Schule vorzubereiten. Und die 5%, die nicht in dieses letzte Kita-Jahr gehen, die müssen wir eben auch erreichen. Und ich glaube, dass wir da zu einem verpflichtenden Sprachförderunterricht vor Schuleintritt kommen müssen.
Jürgen Zöllner.
Ja, er ist dafür, wir machen es. Es gibt kein Bundesland, das ein so ausgebautes Kita-System hat und das so personell gut ausgestattet ist wie Berlin. Trotzdem müssen wir da noch besser werden. Und ich bin immer dafür, nicht die großen Sprüche, sondern die kleinen Schritte, die das in die richtige Richtung bewegt. Und wir machen einen verpflichtenden Test. Und wer den Test nicht macht, der hat 2 Möglichkeiten. Entweder er geht die Kita oder aber er macht einen entsprechenden Sprachkurs. Ich behaupte nicht, dass wir das Problem schon gelöst haben, weil er ja natürlich recht hat. Das ist ganz am Anfang, das wird auch seine Zeit brauchen. Ich will das nicht überinterpretieren. Ich habe den Eindruck von den Testergebnissen in dem letzten Jahr, dass tatsächlich langsam die Sache beginnt zu greifen.
Gabriele Häuser wollte vorhin intervenieren.
Ich wollte nicht intervenieren, aber ich wollte noch mal was zum Besten geben, was mir durch dieses Projekt erst bewusst geworden ist. Nämlich, dass man allgemein davon ausgeht, Kinder, das sind so wissensdurstige Schwämme, die man nur füllen muss. Da bin ich hier, also nicht nur an der Schule hier, eines Besseren belehrt worden, sondern ich erlebe es auch im Freundeskreis meiner Tochter, die auch in der Altersklasse ist, 7. Klasse. Es ist schwer, denen Wissen zu vermitteln, weil die so ein bisschen die Haltung haben, das hat mir auch mal im Interview hier einer der Lehrer gesagt, lass Wissen auf mich regnen, wenn ich nass bin, dann weiß ich alles, aber selber mich anstrengen dafür, das ist nicht so das Wahre. Und das Zweite, was mich sehr berührt hat, war im Gespräch mit einem Jungen aus der Klasse, die ich hier begleitet habe, da habe ich ihn gefragt, was er denn in den Osterferien macht. Ja, Sport und so weiter, klar. Dann habe ich so gesagt, ja, liest du denn auch mal ein Buch so in den Ferien? Und daraufhin sagt er mir, nö, ich kann ja schon lesen, das muss ich nicht mehr üben. Als Außenstehender kommt man ja gar nicht so nah an solche Schüler sonst ran. Das war für mich eine große Bereicherung, dass ich das hier dieses Jahr erleben konnte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das noch ein bisschen weitermachen können. Nämlich haben ja schon viele angesprochen, entscheidend ist, was in 4 Jahren dann aus dieser 7. Klasse in der 10. geworden ist, wie dann der Übergang klappt ins entweder Berufsleben oder eine gymnasiale Oberstufe, wie auch immer.
Zunächst aber werden wir in der kommenden Woche ausführlich noch einmal Revue passieren lassen, was in diesem Jahr an dieser Schule passiert ist. Ganz zum Schluss, Jürgen Zöllner, Sie haben manche Leute überrascht mit der Ankündigung, dass Sie nun als Bildungspolitiker abtreten, 2 Jahrzehnte Bildungspolitik in 2 Bundesländern, Hand aufs Herz. Gibt es so etwas in der Bildungspolitik wie echten Fortschritt?
Ja, ich glaube, dass es die Jahre waren, in denen die größten Veränderungen im deutschen Bildungssystem seit dem Krieg stattgefunden haben. Vor allen Dingen auch mit einer Perspektive der gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz. Es gab ja schon mal einen Schub mit der Gründung der Gesamtschulen, der offensichtlich aber nicht zu einer prinzipiellen Veränderung des Schulsystems geführt hat. Und ich habe den Eindruck, das ist jetzt anders. Und der Stellenwert von Bildung hat sich völlig geändert. Ich habe noch angefangen, wo es tatsächlich nicht selbstverständlich war, dass die Ressourcen, die man hatte oder geglaubt haben zu können, bereit war, egal welche Partei. Das hat mit Parteien überhaupt nichts zu tun, nach meiner Beobachtung. Wir haben Mitte der 90er Jahre einen völligen Paradigmenwechsel erlebt. Und das hat was übrigens, was man in der Schule auch nicht sieht, mit dem Symbolwert von PISA zu tun. Das war der damalige rheinland-pfälzische Jürgen Zöllner, der den Antrag in Konstanz gestellt hat, dass wir uns auch irgendwo mal verorten müssen. Diese Jahre hier in Berlin waren für mich beruflich unheimlich spannend. Die waren anstrengend. Ich finde es komisch, dass man mir vorwirft, dass ich das als anstrengend bezeichne. Das ist ja keine Schande. Es waren aber die faszinierendsten und irgendwo auch erfolgreichsten Jahre. Denn im Grunde genommen haben wir diesen fundamentalistischen Grabenkampf, der die deutsche Bildungspolitik 50 Jahre oder noch länger gelähmt hat, zwischen den Vertretern des Integrierten gegenüber dem gegliederten Schulsystem, in Deutschland überwunden und wir sind auf diesem Weg sicher am weitesten fortgeschritten, sodass ich meine, das ist eine ganz andere Welt.
Das war das Forum im Inforadio zum Thema Sekundarschule aus der Röntgenschule in der Wildenbruchstraße zu Berlin-Neukölln gehörig, wenn auch auf Treptower Seite. Ich bedanke mich recht herzlich beim scheidenden Senator für Bildung und Wissenschaft und Forschung Jürgen Zöllner, beim bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Sascha Steuer, bei Gabriele Häuser, der Inforadio-Redakteurin, und bei dem Hausherrn, bei Detlef Pawolek, dem Direktor der Röntgenschule. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.